Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext an unserem ersten Sonntag im neuen Jahr ist Lukas 2. Wir lesen die Verse 40 bis 52. Lukas 2, 40 bis 52. Da heißt von Jesus, das Kindlein aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm. Und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes. Und als sie die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe Jesus in Jerusalem zurück, und seine Eltern wussten es nicht. Da sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, kamen sie eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten, und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, dass sie ihn nach 3 Tagen im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, was ist es, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth, und er war ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich habe der Predigt das Thema gegeben, eine Reisegesellschaft ohne Jesus. Unser Predigtext ist die einzige Kindheitsgeschichte aus dem Leben Jesu, die die Bibel uns berichtet. Ganz anders ist es etwa im Koran. Dort wird erzählt, dass der kleine Jesus einen Vogel aus Ton geformt habe. Dann haucht er ihn an und der Vogel erwacht zu Leben, diese tote Tonmasse, und fliegt davon. Diese Geschichte hat der Koran aus dem sogenannten Kindheitsevangelium des Thomas. Das ist eine Schrift ungefähr aus der Zeit um 150 bis 180 nach Christus. Da werden in märchenhafter Weise allerlei Erzählungen über den jungen Jesus weitergegeben. Und von da kommt auch der Bericht im Koran, denn dort im Thomas-Evangelium, in den Kindheitserzählungen des Thomas, dort wird berichtet, dass der Fünfjährige am Sabbat 12 Spatzen aus Lehm geformt und sie zum Leben erweckt habe. Aber auch sehr negatives Verhalten wird von ihm berichtet, so habe der kleine Jesus in einem Wutanfall den Sohn des Annas wie einen Baum verdorren lassen, weil er ihn beim Spielen gestört hat. Und ungehalten über diese Taten des kleinen Jesus entschloss sich der Vater, Josef, den Knaben zum Gelehrten Zachäus zu geben. Dieser versucht vergeblich, Jesus zu belehren, wird von diesem beschämt und gibt schließlich resigniert auf. Er sagt dem Josef, so bitte ich dich, bring dieses Kind zurück in dein Haus, denn dieser ist etwas Großes, ein Gott oder ein Engel, das weiß ich nicht, wie ich es sagen soll. Es sind alles offensichtlich wertlose Legenden, was dort berichtet ist. Sie sind der menschliche Versuch aus Jesus, einen mit übernatürlichen Kräften begabten Helden zu machen, der menschlichen Vorstellungen entspricht, menschliche Verhaltensweisen an den Tag legt, aufgrund seiner außernatürlichen Begabung ein frecher, aufsässiger Bengel ist, seinen Freunden Gutes tut und seine Feinde Schaden zufügt. Solche Berichte passen in keiner Weise zu dem, was die Bibel uns über Jesus berichtet. In der Tat bestätigt die Bibel, dass er von klein auf durch seine besondere Weisheit und Gnade bei Gott und den Menschen aufgefallen ist. Aber diese Weisheit und Gnade bei Gott und den Menschen zeigt sich eben nicht in sinnlosen Wundern wie aus Ton ein paar Spatzen zu formen. Spatzen gab es wahrscheinlich damals schon genug, da brauchte man keine mehr. Und schon gar nicht zeigte sie sich in der Aufsässigkeit gegen die Eltern. Sie zeigt sich daran, worauf es wirklich ankommt, nämlich in der Erkenntnis des Wortes Gottes. Dadurch hat sich Jesus hervorgetan. Und dieses tiefe Verständnis des Wortes Gottes bestätigt Jesus auch als Kind in seinem Verhalten, indem er seinen Eltern untertan ist, wie es ausdrücklich heißt. Die Bibel berichtet kurz, ohne Dramatik, wahrhaftig. Sie schmückt nicht mit menschlichen Vorstellungen und Zutaten aus. Daran haben sich eben sehr früh zuverlässige apostolische Berichte von allem möglichen anderen Kram unterschieden. Die Bibel erzählt keine Legenden. Und zu diesem normalen und unauffälligen Leben gehörte, dass Jesus nun als 12-Jähriger mit seinen Eltern zum jährlichen Passa nach Jerusalem hinaufzieht. Ob Jesus schon früher mit dabei war, kann man nicht sicher sagen. Man kann es nicht ausschließen, man kann es auch nicht behaupten. Aber jetzt als 12-Jähriger ist seine Teilnahme an dieser Reise nach Jerusalem von Bedeutung. Denn jetzt, mit 12 Jahren, ist Jesus ein Bar Mitzwa, so nennt man die Buben heute noch im Judentum, ein Sohn des Gesetzes. Man kann dieses Ereignis ungefähr mit der Konfirmation vergleichen. Mit 12, 13 Jahren wird der junge Jude religionsmündig. Ab jetzt ist er selbstständig für die Erfüllung der Gebote und für sein religiöses Leben verantwortlich. Jetzt steht er gewissermaßen als religiös erwachsen gewordener selber in der Verantwortung vor Gott und hat danach zu trachten, dass er das Gesetz in rechter Weise hält. Und ab jetzt darf er auch in der Synagoge aus der Tora vorlesen. Eine Woche dauerten die Festlichkeiten in Jerusalem und dann macht sich die Familie wieder auf den Heimweg. Die ganze Familie? Nein, der Sprössling bleibt in Jerusalem und die Eltern merken es nicht. Erst nach einer Tagereise fällt ihnen der Verlust auf. Diese Geschichte liest sich ja fast wie so manche Meldung aus der Zeitung in unseren Tagen. Sie haben es vielleicht auch schon mal gelesen. Da kommen Berichte wie aus den letzten Jahren gesammelt, Eltern vergessen ihr Kind am Airport. Es sollte ein Flug mit der ganzen Familie werden von Tel Aviv nach Paris, doch nach einer Dreiviertelstunde Flugzeit bemerkten die Eltern, dass ihre 4-jährige Tochter fehlte. Oder Franzose vergisst Ehefrau an der Raststätte. Es dauert 120 Kilometer, bis er seinen Verlust bemerkt. Viel haben die wohl üblicherweise nicht miteinander geredet. Oder noch ein Beispiel, Rast an der A6, Eltern vergessen Kind. Neckarsulm, eine böse Überraschung hat ein Paar aus Litauen am Mittwochabend auf der Autobahn bei Neckarsulm erlebt. Nach einer Rast bemerkten die Eltern, dass ihr Sohn nicht mehr im Auto saß. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 10-Jährige unbemerkt das Fahrzeug verlassen. Als er von der Toilette kam, war das Auto der Eltern weg. Ein Autofahrer kümmerte sich um den Jungen und verständigte die Polizei. Die Beamten fahndeten zunächst vergeblich nach den Eltern, die auf dem Weg nach Spanien waren. Erst 2 Stunden später meldeten diese sich bei der Polizei. Die Familienzusammenführung erfolgte erfolgreich auf einem Parkplatz der A6. So ähnlich, wir könnten weitere Beispiele hinzufügen, passierte es auch Josef und Maria. Man fragt sich, wie kann Jesus als 12-Jähriger einfach so verloren gehen? Nun, der Text zeigt uns deutlich, von Nazareth und Umgebung waren natürlich nicht nur Josef, Maria und Jesus zum Passafest gekommen. Eine ganze Menge anderer gesetzestreuer Eltern hatten sich jedes Jahr mit ihren religionsmündigen Söhnen auf diesen Weg nach Jerusalem gemacht und nun hatte man in großen Gruppen wieder den Heimweg angetreten. Und wie das halt so bei diesen Gelegenheiten ist, da werden sich die Frauen zu den Frauen gesellt haben, Maria mit anderen Müttern, und die haben sich angeregt über die neuesten Backrezepte und sonstige Dinge unterhalten. Und Josef mag sich mit anderen Männern und Vätern zusammengesellt haben und diskutierte mit ihnen die aktuellen Ereignisse aus Politik und Gesellschaft. Fern vom Geschäft des Alltags hatte man mal so richtig ungestört Zeit zum Reden. Und so waren sie aufgebrochen. Der Älteste war ja immerhin schon 12, dem musste man nicht mehr auf Schritt und Tritt hinterherlaufen. Der wird schon irgendwo mit den übrigen Kindern bei irgendwelchen Freunden und Nachbarn mit unterwegs sein. War er aber nicht. Und so wurde aus dieser heimkehrenden Truppe unversehens eine Reisegesellschaft ohne Jesus. Und dieser Tatsache entsprechend habe ich das Predigtthema gewählt, Reisegesellschaft ohne Jesus. Wie schnell, liebe Geschwister, kann Jesus auch in unseren Tagen vergessen werden? Irgendwo bleibt er auf der Strecke. In seiner Lebensbeschreibung erzählt ein Mann, wie er als junger Mensch auf der Suche nach Gott war. Und so wanderte er an einem Sonntagvormittag durch die Gegend, kam auf dieser Wanderung an einer Kirche vorbei, da läuteten gerade die Glocken. Er war ja nicht nur auf der Wanderung, sondern auch in seinem Herzen auf der Suche nach Gott. Also dachte er, wo die Glocken läuten, wo sich Menschen zum Gottesdienst versammeln, das muss eine Reisegesellschaft zum Himmel sein. Also ging er hinein. Aber er war bald enttäuscht von dieser Gesellschaft, die da zusammensaß. In der Bank vor ihm hörte er zwei, die leise miteinander stritten. Einige Bänke weiter waren etliche junge Damen kichernd, bemüht, die Aufmerksamkeit der jungen Herren auf sich zu ziehen. Die schienen mit ganz anderen Dingen als denen der Ewigkeit beschäftigt zu sein. Dem Gemeindegesang war anzumerken, dass die Sänger mit ihren Gedanken eher schon beim Mittagessen waren, das zu Hause auf sie wartete, als bei den wertvollen Inhalten der Lieder. Und schließlich begann die Predigt. Sie war nur ein Mischmasch aus religiösen Gedanken und Weltweisheit. Da schlich er traurig hinaus. Er war auf eine Reisegesellschaft gestoßen, bei der Jesus offensichtlich nicht zu finden war. Liebe Geschwister, auch wir müssen uns fragen, ist unsere Familie, ist unser Freundeskreis, sind unsere christlichen Kreise und Gruppen Reisegesellschaften, in denen Jesus wirklich zu finden ist? Sind wir selbst Menschen, bei denen andere Jesus finden? Oder sind wir auch solche, die Jesus vergessen und verloren haben? Ganz praktisch, wenn Menschen in unsere Familien kommen, merken sie, dass da eine Reisegesellschaft mit Jesus ist. Ohne aufgesetzte künstliche Frömmelei, sondern echt und ehrlich eine Familie, bei der Jesus ganz natürlich zum Alltag dazugehört, einfach dabei ist. Wie schnell kann es geschehen, dass wir Jesus verlieren? Ich meine das nicht im Sinn der Rechtfertigung. So schnell lässt Jesus sich nicht von uns verlieren. Er rennt uns erfreulicherweise mit viel Ausdauer hinterher. Ich meine es viel alltäglicher. Wie schnell verlieren wir Jesus aus dem Blick und aus dem Sinn? Wie oft sind wir unterwegs und haben Jesus nicht bewusst dabei? Ich denke etwa an die Jünger im Sturm. Die hatten Jesus dabei. Aber tatsächlich waren sie wie eine Reisegesellschaft ohne Jesus. Kopflos, verängstigt, verzweifelt, in Panik. Genauso als wäre Jesus nicht da. Wenn jemand diesen verschreckten und aufgescheuchten Haufen auf dem Schiff gesehen hätte, wäre der draufgekommen, am Verhalten der Jünger ablesend, dass da der lebendige Gott, der allmächtige Herr, der Schöpfer Himmels und der Erde mit an Bord ist, von dem ein Wort genügt, um Wind und Wellen zur Ruhe zu bringen. Ziemlich sicher nicht, denn am Verhalten der Jünger deutete nichts auf diese Tatsache hin. Wie schnell können wir Jesus vergessen? Ich denke an eine Frau aus einer unserer Gemeinden. Als junges Mädchen war sie zum Glauben gekommen, hatte sich von da an in der Gemeinde Jesu engagiert und war ganz bewusst auf dem Weg der Nachfolge Jesu. Aber dann hat sie einen ungläubigen Mann geheiratet und Jesus blieb in ihrem Leben auf der Strecke. Für viele Jahre wurde ihre Ehe und ihre Familie eine Reisegesellschaft ohne Jesus. Bei einer Evangelisation in unserer Gemeinde damals wurde ihr diese Tatsache traurig bewusst. Und von da an wollte sie mit ihrer Familie wieder eine Reisegesellschaft mit Jesus sein. Deshalb ist es so wichtig, dass gläubige Menschen auch gläubige Ehegatten suchen. Damit ihre Ehe und ihre Familie eine Reisegesellschaft mit Jesus ist und einer den anderen daran erinnert, Jesus nicht zu vergessen. Deshalb ist es überhaupt wichtig, dass wir immer wieder an zentralen Schnitt- und Entscheidungsstellen unseres Lebens prüfen, haben wir Jesus noch dabei. Und wenn wir feststellen, dass er nicht mehr da ist, dass wir ihn schleunigstens wieder suchen. Maria und Josef suchen ihn 3 Tage lang und dann finden sie ihn. Er sitzt im Tempel mitten unter den Gelehrten der Schrift. Mit größter Selbstverständlichkeit sitzt er da. Mindestens schon 3 Tage lang. Er hört zu und fragt. Und sie wundern sich über seine Auffassungsgabe, seine Urteilskraft, seinen Scharfsinn, sein Verständnis bezüglich des Wortes Gottes. Ja, sie gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Das zeigt, Jesus hat nicht nur zugehört und gefragt, sondern das war ein der damaligen Zeit übliches Lehrgespräch hin und her. Da haben auch die Rabbis den Jungen gefragt, was er von dieser und jener Sache hält, und er hat Antwort gegeben. Wie üblich geht die Bibel nicht ins Detail, ging dieses Lehrgespräch auch die Nächte durch. Wenn nicht, wo war Jesus dann während der Nacht? Hat er 3 Tage und 3 Nächte nichts gegessen? All das trägt nichts zum Wesentlichen bei, deshalb beantwortet die Bibel diese Fragen auch nicht. Das Wesentliche ist, er sitzt ganz selbstverständlich im Tempel. Seine Eltern sehen das gar nicht so selbstverständlich. Liebe Geschwister, der Szenenwechsel ist krass. Eben sehen wir noch die andächtig und besonnen sitzende Gruppe, hörend, staunend, auf Jesus schauend. Und dann sehen wir Maria ganz aufgeregt und außer sich in diese Runde hineinplatzen, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Kind, wie konntest du uns so etwas antun? Was hat sie so erregt? Jetzt hat sie ihn doch wieder. Vorher hätten wir diese betäubende Angst verstanden, das Kind weg. Aber jetzt muss ihr doch eigentlich ein Stein vom Herzen gefallen sein. Da sitzt er friedlich und wohlbehalten, gesund und munter, nicht etwa im Nachtlokal oder in der Disco, nein, sondern beim geistlichen Gespräch mit den Lehrern Israels. Warum erschrecken, warum außer sich geraten? Wo sollte sie sich ihr Kind lieber wünschen als in diesem Kreis, an diesem Ort? Wo sollten sich fromme Eltern ihre Kinder mehr wünschen, als dass ihre Kinder im Haus des Herrn sind? Ich muss an eine kleine Begebenheit in einer unserer Gemeinden denken. Da spielten nach dem Gottesdienst einige Kinder vorn im Gottesdienstraum und saßen da auch unter dem Altar spielend. Einer der Ältesten saß und hat sie ziemlich vorgescheucht. Ich habe damals nicht eingegriffen, aber in meinem Herzen habe ich gedacht, was soll das? Es gibt doch für unsere Kinder keinen schöneren Platz als ganz nah am Tisch des Herrn. Als ganz nah an dem Ort, der die Gegenwart des Herrn auch in unserer Gemeinde symbolisch darstellt. Der Tisch des Herrn, an dem wir auch heute wieder zum Abendmahl eingeladen sind, wo der Herr uns zu sich kommen lässt. Als Gastgeber, als Heiland, Erlöser. Wo sollten sich Eltern ihre Kinder mehr wünschen als ganz nah beim Herrn? Wo sollte Jesus sein, wenn nicht im Haus des Vaters? Aber für Maria und Josef war es das Unerwartete, das Fremde. Sie sind schockiert über die Selbstverständlichkeit, mit der Jesus im Tempel sitzt. Nicht etwa heulend aufgelöst, ich komme gleich noch drauf, das wäre was ganz anderes gewesen. Aber diese Selbstverständlichkeit, mit der Jesus da sitzt und nicht bei der Mutter ist. Wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Das kann sowohl körperliche wie auch seelische Schmerzen bedeuten, und wahrscheinlich haben Josef beide gehabt und Maria. Das wissen wir ja selber, wie nah seelische und körperliche Schmerzen beieinander liegen. Und es ist doch ihr gutes Elternrecht anzunehmen, dass es ihrem Sohn nicht anders geht. Der muss doch aufgelöst sein, weinend durch Jerusalem laufen, die Mama fehlt, der Papa fehlt. Der kann gar nicht anders als sehnsüchtig und sorgenvoll nach seinen Eltern suchen, so wie sie umgekehrt auch. So stellen wir es uns doch bis heute vor, liebe Geschwister, nehmen wir an, unsere Kinder sind ein paar Tage weg. Am ersten Abend ruft die Mama an, na, wie geht's? Das Kind am Telefon meldet sich, schluchzt leise, es ist schon ganz schön, Mama, aber du fehlst mir so. dann leidet die Mama natürlich mit dem Kind, aber die Welt ist in Ordnung. Es kann ja gar nicht anders sein, als dass es dem Kind nicht wirklich gut geht, wenn es nicht bei der Mama ist. Das Schlimmste, Mütter, Hand aufs Herz, was einer Mutter passieren kann, das Kind am anderen Ende der Leitung ist bester Laune und völlig ungetrübt guter Dinge. Dem geht's einfach nur prächtig, obwohl es nicht bei der Mama ist. Da bricht für eine Mutter eine Welt zusammen. Da haucht die Mama am Telefon noch leise, das freut mich aber. In Wirklichkeit bekommt sie kaum noch einen Ton über die Lippen. Es kann ja nicht sein. Dem Kind muss die Mama doch fehlen, dem kann es nicht wirklich gut gehen, wenn es nicht bei der Mama ist. Und wenn doch, dann ist das ein persönlicher Angriff auf den Wert der Mutter. Ich bin mit diesen Gedanken jetzt etwas ins Menschliche gegangen, aber genau das, liebe Geschwister, ist ja der Punkt. Maria und Josef denken auf ihrer Suche nach Jesus eben rein menschlich. Und deshalb wundern sie sich. Was tut ihr Sohnemann da im Tempel? Wohl wussten sie durch die Ankündigung der Engel beide ja um die besondere Geburt und die besondere Natur Jesu. Aber etwas theoretisch zu wissen, etwas im Kopf zu haben, heißt eben noch nicht, dass man es im Herzen hat, dass man es begriffen, dass man es verinnerlicht hat. Und das zeigt ja der vorwurfsvolle Satz von Maria, als sie Jesus schließlich gefunden hat: Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Sie weiß doch, dass Josef nicht der Vater ist. Aber sie weiß es eben nur theoretisch. In Wirklichkeit ist all das verdrängt, zumindest in den Hintergrund getreten. Sonst hätte ja der Tempel der erste Gedanke bei Maria und Josef sein müssen. So wie es Jesus dann ihnen auch sagt. Ganz unbeeindruckt von aller mütterlicher Sorge sagt Jesus: Gibt's was, dass ihr mich gesucht habt? Das ist keine Aufsässigkeit, sondern das ist gewissermaßen nun umgekehrt die Fassungslosigkeit Jesu. Es ist genau fast die gleiche Formulierung wie bei der schon erwähnten Sturmstillung. Als die Jünger Jesus wachrütteln, antwortet Jesus ja auch mit dieser Frage: Ist was, dass ihr so furchtsam seid? Gibt's irgendwas? Es gibt doch nichts, nichts im Sinne von was außergewöhnlich wäre, nichts, was der Rede wert wäre. Wieso also die Aufregung? Es ist alles genau so, wie es sein muss. War euch nicht klar, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Muss. Es kann nicht anders sein. Er ist doch der Sohn Gottes. Und er gehört dahin, wo der Vater ist, wo das Wort des Vaters gelehrt und gelesen wird. Liebe Geschwister, wo ist Jesus heute? Er ist in unseren Herzen, hoffentlich, wenn wir Gottes Kinder sind. Dann ist er bei uns, mitten ganz zentral in unserem Leben. Er ist in seinem Wort. Ich weise zurück auf die Predigt am ersten Weihnachtsfeiertag über Johannes 1. Und Gott war das Wort. Das ist so wichtig, wenn wir das Wort lesen, das uns immer vor Augen steht, da begegnen wir dem lebendigen Gott selbst. Da spricht Gott in seiner Macht mitten in unser Leben hinein. Und deshalb hat dieses Wort jedes Mal, wenn wir lesen, unabhängig von der Frage, wie viele verstehen, lebensverändernde Kraft an uns. Er ist in seinem Wort. Deshalb lesen wir das Wort nicht als fromme Pflichterfüllung. Nach dem Motto: Ach du Schreck, heute habe ich vergessen, Bibel zu lesen. Da habe ich einen Minuspunkt im Himmelbett gekriegt. Nein, wir lesen es, damit wir ganz nah bei Jesus sind. Er ist in seiner Gemeinde. In den Geschwistern begegnet er uns, wenn wir eine Reisegesellschaft mit Jesus sind. Und er ist im Abendmahl. Ganz egal, wie wir nun seine Gegenwart in Brot und Wein denken. Da gibt es ja auch im evangelischen Bereich verschiedene Vorstellungen. Aber unabhängig von diesen verschiedenen Vorstellungen, über eins besteht Einmütigkeit. In den Gaben von Brot und Wein ist er selber gegenwärtig. Im Abendmahl kommt er uns ganz nah, wird eins mit uns. Das Abendmahl ist die Feier der Gemeinschaft mit ihm. Es vergewissert uns in den Herausforderungen des irdischen Alltags, wir sind eine Reisegesellschaft mit Jesus. Wenn wir in den Stürmen des Lebens unterwegs sind, dann sagt es uns keine Panik. Jesus ist mit an Bord. Er hat dich an der Hand. Amen.